Wir sind in Lukas Kapitel 1. Wir fangen ganz am Anfang an, natürlich im Vers 1. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Vater, wir beten, wenn wir jetzt beginnen, ein Evangelium, das Leben von Jesus zu studieren, dass du uns unsere Herzen und unsere Augen öffnest, dass wir diese Wunder begreifen können, das Wunderbare, was dein Wort uns sagt, damit wir Jesus erkennen können und immer besser kennen können. So, sprich jetzt zu uns, öffne unser Verstehen und unsere Herzen für das, was du uns persönlich sagen willst. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Billy Graham war mal unterwegs zu einer Veranstaltung, wo er gepredigt hat. Billy Graham, dieser berühmte amerikanische Evangelist. Und er wurde vom Flughafen mit einer Limousine abgeholt. So eine tolle schwarze Limousine mit verdunkelten Fensterscheiben. Und der Billy hat zu dem Fahrer der Limousine gesagt: Hören Sie, ich bin jetzt über 80 Jahre alt und ich bin noch nie mit so einer Limousine gefahren. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich fahre? Und er hat gesagt, nee, ist kein Problem. Herr Graham, fahren Sie ruhig. Und so ist er drauf losgefahren. Auf der Straße, wo er unterwegs war, auf dem Highway, hat ein Polizist Radarkontrolle gemacht. Ein junger Polizist, war so einer der ersten Aufträge, die er allein erledigt hat. Und Billy Graham rauscht mit der Limousine vorbei. Bisschen zu schnell gefahren, wurde erwischt. Der Polizist fährt ihm nach, hält ihn an, steigt aus, Billy Graham, macht die Fensterscheibe runter. Und als Billy erkennt, ist er so ganz verstaunt und verdattert und entschuldigt sich und geht zurück zu seinem Auto und geht ans Funkgerät, funkt seinen Vorgesetzten an und sagt, ich habe hier jemanden erwischt, der ist so schnell gefahren und ich weiß, wir müssen das Gesetz hier korrekt durchsetzen, aber ich weiß auch, es gibt so ein bisschen Sonderregelung, besondere Gunst für sehr besondere Personen und ich habe so eine Person angehalten. Fragt der Vorgesetzte, na, wer ist es denn? Ist es der Gouverneur? Nee, das ist noch wichtiger. Ist es der Präsident? Nee, noch wichtiger. Ja, wer ist es denn schon? Rücken Sie schon raus. Und er sagt, ich glaube, es ist Jesus, weil er hat Billy Graham als seinen Chauffeur. What if God was one of us? Hat die Joan Osborne in einem Hit gesungen. Was wäre, wenn Gott einer von uns ist? Und das ist das Thema des Lukas-Evangeliums. Lukas gibt uns die Antwort. Was wäre, wenn Gott einer von uns ist? Na, alle Evangelien berichten uns über das Leben von Jesus Christus. Und die Evangelisten tun das aus verschiedenen Hintergründen und mit einem verschiedenen Fokus, schreiben an verschiedene Menschengruppen. Vielleicht habt ihr schon mal dieses Bild gesehen, ist eigentlich aus dem Alten Testament, von diesem Cherubim, dieses Wesen mit den vier verschiedenen Gesichtern auf jeder Seite. Menschengesicht und ein Löwengesicht und ein Stierbild und ein Adler. Vier Evangelien. Matthäus schreibt an die Juden. Matthäus war natürlich selber ein Jude und er symbolisiert oder wird symbolisiert durch den Löwen, der Löwe aus dem Stamme Juda, zeigt seinen jüdischen Mitmenschen, dass Jesus der von Gott verheißene Messias ist, der Retter. Und wir finden im Matthäus-Evangelium ganz viele Zitate von den Propheten aus dem Alten Testament. Sagt immer wieder, damit erfüllt wurde, was geschrieben steht. Oder das tat Jesus, um das zu erfüllen, was durch die Propheten vorhergesagt ist. Und dann haben wir das Markus-Evangelium. Markus schreibt an die Römer. Und er zeigt uns Jesus als den Diener. Wird durch den Ochsen oder diesen Stier symbolisiert, das Markus-Evangelium. Jesus als Diener, da ist viel Action drin im Markus-Evangelium. Eins der Schlüsselworte, was wir gefunden haben, es heißt immer wieder und sogleich. Markus-Evangelium ist voll von Wundern. Das hat den Römern entsprochen. Die Römer waren so Action-Leute, aktive Leute. Denen ging es um Macht, um Power. Und das ist, was Markus betont. Johannes schreibt aus einer ganz anderen Perspektive. Er sagt uns, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr erkennt, dass Jesus Christus Gott ist. Wird symbolisiert durch den Adler, so diese Perspektive von oben her. Und Lukas hat wieder eine andere Perspektive. Lukas schreibt an die Griechen, an die Leute, die griechisch gedacht haben. Und das entspricht uns eigentlich sehr, weil wir sehr geprägt sind von dem griechischen Denken eigentlich. Lukas Evangelium wird symbolisiert durch das Menschengesicht. Lukas zeigt uns Jesus als den perfekten Menschen. Berichten alle über den einen Jesus, alle dieselbe Geschichte, aber mit verschiedenen Betonungen. Lukas zeigt uns Jesus als den vollkommenen Menschen. Das war, was die Griechen beschäftigt hat. Vollkommenheit. Bei den Olympischen Spielen sind die Männer nackt eingelaufen. Die Griechen haben das bewundert, diese perfekten Körper, diese Statuen, die wir noch heute bewundern können an den antiken Städten. Philosophie, perfekte Denken, perfekte Mensch. Und jeder Mensch ist eigentlich so in gewissem Sinne ein Perfektionist in seinem Herzen. Jeder Mensch sehnt sich nach einem perfekten Ort, sehnt sich nach einer perfekten Beziehung und sehnt sich selber danach, perfekt zu sein, vollkommen zu sein. Also wir haben dieses Ideal eigentlich im Herzen. Und Lukas selber war der einzige nicht-jüdische Schreiber im Neuen Testament. Er war selber griechisch geprägt, war ein gebildeter Mann, er war ein Arzt, ein Mediziner. Er hatte auch einen sehr gebildeten Stil im Griechischen, in dem er schreibt. Und als er Jesus begegnet ist, hat er diese perfekte Person gefunden. Und Lukas repräsentiert uns, Jesus als diesen perfekten Menschen, den griechisch denkenden Menschen seiner Zeit, der perfekte Mensch, die perfekte Person, Jesus Christus, den Gott-Menschen. Jesus, der vollkommen Gott war und vollkommen Mensch war. Und das ist ein wunderbares Geheimnis. Das beinhaltet die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Dass Gott Mensch geworden ist, um uns Menschen, die wir durch Sünde von ihm getrennt sind, zu befreien von unserer Schuld und um uns heimzuholen zum Vater. Ein Schlüsselvers im Lukas-Evangelium haben wir in Lukas 19, den Vers 10. Da heißt es denn, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Schlüsselvers, das ist das große Thema von allen Evangelien natürlich, aber besonders von Lukas. Perfekte Mensch, der Gottmensch Jesus Christus, dieses Wunder der Menschwerdung Gottes. Können staunen darüber. Und eine Anwendung für uns wäre, wir können uns fragen, wie kann das sein, dass ein Mensch mit seinem Leben für die Sünde von allen Menschen bezahlt? Na, wir können das verstehen, ein Guter stirbt an die Stelle von einem Verbrecher, nimmt dessen Platz ein. So ein Mensch gibt sein Leben für einen anderen, das würden wir verstehen nach menschlicher Rechnung. Aber wie konnte Jesus für die Sünden aller bezahlen? Mit seinem Leben. Eben deswegen, weil er Gott war, war sein Leben unendlich viel wert. Es hat unendlichen Wert. Deswegen kann er alle Menschen retten, die sich von ihm retten lassen wollen, die sich ihm anvertrauen. Zweiter Gedanke, wenn ich an Jesus als den Gottmenschen, als den Mensch gewordenen Gott denke, ist, dass er uns verstehen kann. Nicht nur als der allwissende Gott, nicht nur rein kognitiv, rein intellektuell, sondern Gott kann uns verstehen aus eigener Erfahrung, aus menschlicher Erfahrung. Gott, oder wenn wir es genau sagen wollen, Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, kann dich ansehen in deinem Leid, in deiner Verzweiflung, in deiner Versuchung, in deiner Enttäuschung, und er kann ehrlich sagen, ich verstehe dich. Ich weiß, ich kenne das, was du durchgemacht hast. Ich wurde enttäuscht. Ich wurde ungerecht behandelt. Ich wurde geschlagen. Ich wurde verspottet. Ich wurde abgelehnt. Ich war müde. Ich war verlassen. Ich war einsam. Ich war verzweifelt. Und ich kenne Versuchung. Ich kenne Anfechtung, ich kenne psychischen Stress. Ich habe Blut geschwitzt im Garten. Ich kenne dieses Ringen um Gottes Willen. Ich kenne sogar den Tod. Ich kenne sogar den geistlichen Tod. Die Entfremdung, die Trennung von Gott. Das ist unvorstellbar eigentlich, dass Gott aus eigener Erfahrung Gottes Ferne kennt. Aber als David betete im Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war das im wörtlichsten, im wahrsten Sinn des Wortes, Gottes Worte, die er gesprochen hat. Jesus hat diese Worte gebetet am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so Jesus kannte diese Erfahrung, die auch David kannte, diese Erfahrung der Gottesferne. Wie wunderbar unser Gott ist. Und ich bin so dankbar, dass unser Gott nicht abgehoben ist. Irgendwo da draußen, fern von unserer Erfahrung. Sondern dass uns so nahe gekommen ist in Jesus Christus. So sehr hat er uns geliebt. Und Jesus hat sich oft als den Sohn des Menschen bezeichnet. Und Lukas hält das auch ganz besonders für uns fest in seinem Evangelium. Jesus, der Sohn des Menschen. Das dritte Gedanke, der mir kam, als ich an die Menschwerdung Gottes dachte: In Jesus hat Gott sich im Fleisch offenbart, sagt Paulus oder schreibt Paulus im Timotheus. Gott ist Geist. Gott ist unsichtbar. Im Alten Testament heißt es, wir können Gott nicht sehen und dabei leben. Er ist zu herrlich. Aber in Jesus ist er in menschlicher Gestalt sichtbar geworden. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Im Kolosserbrief heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, das Abbild Gottes, Gottes Repräsentation, die sichtbare Repräsentation des Unsichtbaren. Dieses Mysterium, dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Im Philipperbrief Kapitel 2, die Stelle, die ihr alle kennt, da heißt es, Jesus war Gott. Er war Gott gleich. Er war Gott, zweite Person des dreieinigen Gottes. Er war immer Gott gleich. Das war seine Natur und das ist seine Natur. Jesus war immer Gott und er wird immer Gott sein. Aber wir lesen dort in Philipper 2, er hat sich entäußert oder er hat sich entleert und er wurde Mensch. uns gleich. Er hat sich entschieden, sich zu begrenzen und als allmächtiger, allgegenwärtiger, allwissender Gott in einem menschlichen Körper zu wohnen. Gott, der sich begrenzt in seiner Gottheit und Menschwert. Schwer zu begreifen. Lass mich das vielleicht mit einem Beispiel illustrieren. Wenn ich daheim meine Familie besuche und mit meinen kleinen Neffen spiele, dann begebe ich mich auf seine Ebene. Ich meine, ich bin noch immer ein Erwachsener mit einem viel weiteren Horizont, aber ich begrenze mich sozusagen um seinetwillen. Und ich begebe mich auf das Niveau eines Zweijährigen oder eines Sechsjährigen, je nachdem, mit welchem meiner beiden Neffen ich spiele. Und dann spielen wir mit den Autos. Oder Cowboy oder was immer wir spielen. Aber ich begrenze mich. Begebe mich auf seine Ebene. Das Beispiel ist nicht perfekt, weil Jesus wurde zu einem Zweijährigen sozusagen, wenn wir bei dem Bild bleiben wollen. In seiner Natur war er immer Gott, aber er hat gewählt, als Mensch zu leben. Und zwar vollkommen als Mensch. Jesus hat nie als Gott gehandelt in dieser Welt, sondern immer nur als Mensch allein. Immer in vollständiger Abhängigkeit von dem Vater. Und Lukas betont das. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, werden wir sehen, dass Jesus oft gebetet hat. Wir sehen oft den Heiligen Geist. Lukas-Evangelium. Und weil Jesus in perfekter Beziehung mit Gott dem Vater gelebt hat und in perfekter Hingabe an den Vater, konnte er auch ein perfektes, vollkommenes Leben leben. Ein sündenloses Leben. Ohne Selbstsucht, ohne Habsucht, ohne Eifersucht, ohne Neid, ohne Lust, ohne Hass. All diese Dinge, die unser Leben zerstören und unsere Beziehung mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Und er hat ein absolut liebevolles Leben gelebt. Ein wunderbares, heiliges, reines Leben. Ein wunderbares, segensbringendes Leben für alle anderen Menschen um ihn herum, ein wunderschönes Leben, das Gott verherrlicht hat. Und das ist ewiges Leben. Das ist ewige, herrliche Lebensqualität. Und wäre das nicht wunderbar, so zu leben? Und Jesus lädt uns ein, das ist das Coole. Jesus lädt uns ein und er macht es möglich, dass wir auch so leben können. Oder vielleicht können wir besser sagen, er bietet uns an, sein Leben durch uns zu leben. Weil es ist unmöglich für uns Menschen so zu leben. Wir können nicht aus eigener Kraft gottähnlich, Jesus-ähnlich leben. Nicht unabhängig von Gott. Jesus konnte das nicht als Mensch. Und er sagte uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Zumindest nichts, was Ewigkeitswert hat. Jesus konnte von sich selbst aus nichts tun. Als Mensch, auf den er sich begrenzt hat. In Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus, ich kann nichts von mir selbst tun. Erinnert euch daran, Jesus hat sein irdisches Leben als Mensch gelebt. Obwohl er seiner Natur nach Gott war, handelte er als Mensch allein. Als einer so wie wir. Als einer, der in unseren Schuhen steckt. Und das ist cool. Das ist ein Bild für uns, ein Vorbild für uns. Und deshalb, weil er sich so begrenzt hat, konnte er aus sich selbst auch nichts tun, was irgendwie Ewigkeitswert hat. Nur aus Gottes Kraft. Aber er hat uns gezeigt, wie wir trotzdem ein übernatürliches, übermenschliches, göttliches Leben leben können. Johannes 14, Vers 8. Schlagt es mal mit mir gemeinsam auf. Johannes 14. Lasst den Finger in Lukas und schlagt mit mir Johannes 14 auf. Johannes 14. Wir lesen ab Vers 8. Da spricht Philippus zu Jesus: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Jesus hat sich völlig identifiziert mit dem Vater. Er hatte kein Eigenleben, keine eigene Agenda. In Johannes 8 hat Jesus gesagt: Ich tue alle Zeit das, was dem Vater wohlgefällt. Seine Haltung war ständig, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Hat in völliger Abhängigkeit von dem Vater gelebt. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war seine ständige Haltung. Jesus hat viel Zeit im Gebet verbracht. Gebetslosigkeit ist immer eine Offenbarung von Selbstgenügsamkeit, von Unabhängigkeit von Gott. Aber Jesus hat viel gebetet, er war abhängig vom Vater. Und so während Jesus sein irdisches, menschliches Leben in völligem Gottvertrauen und in völliger Abhängigkeit und in völliger Hingabe vom Vater gelebt hat. Seht hier, er hat gesagt: Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Während Jesus so gelebt hat, hat der Vater seine Werke durch ihn getan oder hat sein Leben, sein göttliches Leben durch ihn gelebt. Und Gott, der Vater, wurde sichtbar in ihm und durch ihn. Wie eine Glühbirne. Eine Glühbirne hat das Potenzial zu leuchten. Aber nicht auf sich allein gestellt. Kann nicht aus sich alleine leuchten, sondern es braucht elektrischen Strom. Es muss verbunden sein mit dem Strom. Dann kann sie leuchten. Strom ist unsichtbar. Aber in der Glühbirne wird er sichtbar. Strom ist die Ursache, die Glühbirne zeigt die Wirkung. Und das ist, was wir sind als Menschen. Das ist, was Jesus war als Mensch, eine Glühbirne. Wir haben auch das Potenzial zu strahlen. Wir sind dafür geschaffen sogar. Das ist unsere Bestimmung, dass wir die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Dass wir ihn sichtbar machen, dass wir ein wahrheitsgetreues Abbild sind von ihm in dieser Welt. Und der Heilige Geist, Gott, Gottes Leben in uns, ist sozusagen der Strom. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, Jesus hat Gott offenbart in seinem Fleisch, das heißt in seinem Leib. Lest hier weiter in Johannes 14. Da sagt Jesus auch uns: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich glaube, das ist auch eine Verheißung. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, einen anderen so wie ich, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Seht ihr wieder, Gott in den Menschen. Vers 18. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch durch den Heiligen Geist. Vers 19. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Seht ihr, wovon Jesus hier spricht? Er spricht davon, dass er sein göttliches Auferstehungsleben mit uns teilen will, genauso wie er das Leben des Vaters geteilt hat, als er
als Mensch in dieser Welt gelebt hat. Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir. Also unsere Identifikation und unsere Position in Jesus. Und dass ich in meinem Vater bin und ich in mir, ihr in mir und ich in euch. Er lebt in uns durch den Heiligen Geist. In Johannes 15, wenn er mal umblättert, sagte Jesus, bleibt in mir und nicht in euch. Wieder diese Verbundenheit, diese Identifikation mit ihm. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also wie können wir Frucht bringen in unserem Leben? Wie können wir ein Jesus-ähnliches Leben leben? Wenn wir genauso von ihm, von Jesus abhängig sind, wie er vom Vater abhängig war. Wenn wir ihm genauso vertrauen, wenn wir ihm genauso vollkommen hingegeben sind. Philipper 4,13. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Jesus will der Strom in uns Glühbirnen sein. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Ian Thomas. Toller Autor. Wenn ihr jemals ein Buch von dem in die Finger kriegt, lest es. Hat die Fackelträger gegründet, ist jetzt im August verstorben dieses Jahres, war in seinen 90ern, glaube 91 oder 92 Jahre alt. Bringt tiefe geistliche Wahrheiten toll auf den Punkt. Und er schreibt, nur der Geist Gottes in dir kann dich befähigen, dich so zu verhalten, wie Gott das von dir möchte. Und dann zitiert er 2. Petrus 1,3. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend oder Fähigkeit. Seine göttliche Kraft ist alles, was man braucht, um gottselig, auf Deutsch übersetzt gottähnlich, in unserer Seele, ist, was es bedeutet, gottselig, gottähnlich in unserer Seele oder in unserem Leben zu leben. Seine göttliche Kraft ist alles, was man braucht, um gottselig zu leben. Aber es funktioniert nicht mit weniger als dem. Mit anderen Worten, es braucht Gott, um ein Mensch zu sein. Ein Mensch, wie Gott ihn beabsichtigt hat. Gott erschuf den Menschen, um von Gott, für Gott bewohnt zu sein. Ich habe gezeigt, dass die primäre Begrenzung, die dir als Mensch auferlegt ist, um deinem Schöpfer ähnlich zu sein und das Bild des Unsichtbaren zu tragen, völlige Abhängigkeit von Gott ist. Damit dein Verhalten gottselig, also gottähnlich, ist, muss es direkt und einzig von Gottes Aktivität in dir und durch dich stammen. Daher verletzt jede Aktivität, die nicht von dieser demütigen Einstellung der Abhängigkeit stammt, das grundlegende Prinzip deiner wahren Menschlichkeit und der Rolle, für die du erschaffen wurdest. Durch Unabhängigkeit oder die Abwesenheit von Glauben, in Klammern, eliminierst du Gott und ersetzt ihn durch dich selbst als Ursache und Wirkung, die Quelle deiner eigenen Frömmigkeit. Und dann schreibt er weiter, aber nur Gott hat das Recht, die Quelle seiner eigenen Frömmigkeit zu sein. Daher handelst du als dein eigener Gott, wenn du unabhängig von ihm handelst. Du betest deine eigene Fähigkeit an, ihn nachzuahmen. Und das ist die Grundlage von aller Selbstgerechtigkeit. Sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, sehr tiefe Wahrheiten. Wenn ich es zusammenfasse auf Deutsch, würde ich sagen, du bist eine Glühbirne. Und du bist dafür bestimmt zu leuchten. Aber du kannst nicht aus dir selbst leuchten, sondern nur in Verbindung mit dem Strom, mit Gott, den er dich zum Leuchten bringt. Und wir verbinden uns mit Gott durch Hingabe und durch Glauben. Und wenn wir selbstgerecht werden oder selbstgerecht leben, dann trennen wir uns von unserer Lichtquelle. Das ist, was der eine Thomas hier mit anderen Worten sagt. Alles klar? Das sind ganz wichtige Wahrheiten, ganz tiefe Wahrheiten des christlichen Glaubens. Und ein wichtiger Punkt von der Menschwerdung Jesu. Jesus hat uns vorgelebt, wie wir so wie er leben kann. Also der Punkt ist, Jesus wurde Mensch. Und er hat als Mensch aus seiner Verbindung mit Gott ein heiliges, sprich ein heiles Leben gelebt. Als Vorbild für uns. Das sagt uns, es ist auch möglich für uns, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Nicht aus eigener Kraft, aber wenn wir es ihm gleich tun, wenn wir uns ihm anvertrauen, uns von ihm abhängig machen, dann können wir wirklich so leben wie er. Das Potenzial ist da. Das Potenzial ist er, nicht wir. Er ist die Ursache, nicht wir. Er ist der Strom, wir sind nur die Glühbirne. Aber wir haben das Potenzial zu leuchten. Und Jesus ist nicht nur gekommen, damit wir nicht in die Hölle gehen, sondern einmal in den Himmel kommen. Das ist Teil von unserer Erlösung. Aber Gottes Plan ist noch viel mehr für uns. Jesus ist gekommen, damit wir schon jetzt, hier und jetzt ein heiliges, heiles Leben leben können, das ein Licht ist für Gott. Das ist Teil unserer Erlösung. Dass wir jetzt schon ein erlöstes Leben leben. Jesus will sein Leben, das er vor 2000 Jahren in seinem Leib gelebt hat, heute durch dich leben. Selbe Leben. Wir sind der Leib Christi heute. Und das ist Gottes Absicht. Und wie der ein Thomas sagt, wenn du anders lebst, lebst du eigentlich nicht wirklich als Mensch. Zumindest nicht als der Mensch, zu dem Gott dich geschaffen hat. Und das ist frohe Botschaft, oder? Jesus lebt in mir. Sein wunderbares, heiles, ewiges Auferstehungsleben. Lass uns zu Lukas zurückkehren. Lesen wir nochmal den Vers 1. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Also Lukas gibt uns hier einen Bericht. Nicht ein Märchen, keine Fabel, sondern einen Bericht. Er verwendet hier im Griechischen eigentlich so einen medizinischen Ausdruck. Kommt von dem systematischen Sammeln von Fakten, um eine Diagnose zu stellen. Da kommt das Wort eigentlich her. Das ist, was der Lukas macht. Einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Ereignisse, nicht die irgendwo da draußen weit weg passiert sind, sondern unter uns. Nachprüfbare Fakten. Nachprüfbare Ereignisse, die sind bekannt, haben sich unter uns zugetragen. Wenn du es mir nicht glaubst, geh hin, frag die Leute, die es gesehen haben. Lukas war ein Reisegefährte vom Apostel Paulus. Wir wissen von Beruf war er Arzt. Paulus bezeichnet den Lukas als den geliebten Arzt, als seinen Mitarbeiter. Und der Paulus hat einen Arzt gebraucht, so oft wie der verprügelt wurde in seinem Dienst. Lukas war der erste Missionsarzt. Und das sieht man auch in den Vokabeln, die er hier in seinem Evangelium verwendet. Also Lukas war nicht irgendwie so ein Märchenonkel oder so ein Mystiker, sondern Lukas war ein Mediziner. Er war ein Wissenschaftler. Und er hat hier historische Fakten über das Leben von Jesus zusammengetragen. Und er sagt im Vers 2, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Also die Apostel selber, Augenzeugen. Das Wort für Augenzeugen ist Autoptes. Poppy, ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Unser Wort Autopsie kommt von daher. Und was ist eine Autopsie? Eine Autopsie ist eine sehr persönliche, direkte, nahe Untersuchung, oder? Autopsie ist, wenn die Toten aufgeschnitten werden und auseinandergenommen werden und die Ärzte
versuchen herauszufinden, was die Ursache ist, warum der Typ gestorben ist. Das ist eine Autopsie, also eine sehr persönliche, direkte, genaue, systematische Untersuchung. Das ist, was die Augenzeugen sind. Genaue Untersuchung von denen, die ganz nah dran sind an den Fakten, die Jesus persönlich gekannt haben und erfahren haben. Der Apostel Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Denkt an den ungläubigen Thomas. Thomas, legt deine Hand in meine Seite, in die Wundmale meiner Hände. Was wir angeschaut, was wir mit unseren Händen betastet haben von Wort des Lebens, das ist Jesus, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Diese Leute hat der Lukas interviewt. Augenzeugen. Und so hat es auch mir gut erschienen, Vers 3, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin. Lukas war einer, der der Sache ganz systematisch auf den Grund gegangen ist, wie ein Detektiv, wie ein Wissenschaftler. Das war sein Hintergrund. Das war die Art, wie er gedacht hat. Und er hat hier die Berichte verwendet, die andere schon verfasst haben. Wahrscheinlich hat er das Evangelium von Matthäus und von Markus. Und dann hat er noch die Augenzeugen interviewt, darüber hinausgehend. Wir wissen, dass Lukas bei Paulus war in seiner zweijährigen Gefangenschaft in Caesarea. Und das war sehr nahe an Jerusalem dran. Vielleicht hat er da seine Nachforschungen angestellt während dieser Zeit. Auf jeden Fall hat er noch weitere Fakten zusammengetragen über das, was Markus und Matthäus uns schon berichtet hat. Und über die Hälfte vom Lukas-Evangelium beinhaltet Berichte, die in keinem anderen Evangelium vorkommen. Sehr spannend. Ich glaube, dass Lukas die Maria interviewt hat, die Mutter von Jesus. Wir haben im Lukas-Evangelium Fakten über die Geburt von Jesus und das, was sich vorher zugetragen hat, was eigentlich nur solche Insider wissen können. Und er sagt uns, es hat mir gut erschienen, da ich allen von Anfang an genau gefolgt bin, als dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also der Reihe nach zu schreiben, wieder chronologisch, aber nicht immer unbedingt chronologisch, aber sehr systematisch. Lukas hat das Material, die Fakten sehr geordnet, in sehr systematischer Art und Weise organisiert. Das prägt das Lukas-Evangelium. Und warum hat er das gemacht? Vers 4, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Damit du sicher sein kannst, dass das stimmt, was du über Jesus gelernt hast. Lukas ist der genaueste klassische Historiker. Sogar die Bibelkritiker haben das anerkannt. Lukas ist einer der genauesten Historiker des Altertums. Er hat bis ins Detail genau recherchiert. Braucht nur gucken hier, Kapitel 2, Vers 1 zum Beispiel. Verse 1 und 2. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erstes, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Also sagt uns sehr genau, wann das passiert ist. Blättert nochmal um eine Seite weiter und lest mit mir Kapitel 3, die ersten zwei Verse. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem hohen Priestertum von Hannas und Kaiphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Sehr genau datiert. Ich meine, er gibt uns hier 4 oder 5 verschiedene Anhaltspunkte und wir können es ziemlich genau auf den Punkt bringen, wann die Dinge geschehen sind.
und auch wo diese Ereignisse geschehen sind. So hat Lukas recherchiert. Im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, die er auch verfasst hat, sozusagen als zweiten Brief an diesen Typen Theophilus, an den er geschrieben hat, in Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte erwähnt er 3 Kaiser, 7 Statthalter und Hohepriester. Er erwähnt 32 Länder, 54 Städte und 9 Inseln. Und das alles ohne Fehler. Das ist alles von der Archäologie bestätigt. Wir kennen diese Orte, wir kennen diese Menschen. Wir wissen, wann die gelebt haben. Wir wissen, wo diese Orte sind. Lukas war ein genauer Historiker. So ist er vorgegangen. Er ist den Dingen genau auf den Grund gegangen. Und wenn er diese Fakten, diese historischen Fakten so genau recherchiert hat und uns da die Wahrheit sagt, da können wir auch darauf vertrauen, dass er, wenn er über geistliche Dinge spricht, uns da präzise die Wahrheit sagt, können auch diesen Dingen vertrauen. Und das war seine Absicht, warum er das Evangelium geschrieben hat. Damit wir die Zuverlässigkeit der Dinge erkennen, von denen wir unterrichtet worden sind. Das Lukas-Evangelium ist das längste Evangelium, nicht das mit den meisten Kapiteln, das längste Buch eigentlich im Neuen Testament, nicht das mit den meisten Kapiteln, aber das längste insgesamt von den Worten her. Gemeinsam mit Paulus hat der Lukas das meiste vom Neuen Testament geschrieben. Also je nachdem, ob der Paulus, der Verfasser des Hebräerbriefs, ist, war Lukas oder Paulus, der am meisten vom Neuen Testament geschrieben hat. Hat das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben. An wen hat er das Evangelium geschrieben? An Theophilus. Und ich hoffe, ich spreche es wieder halbwegs griechisch aus. Passt es, Poppy? Wo ist die Poppy? Unten. Sarah. Passt es? Keine Ahnung. Also müsst ihr mit meiner Aussprache leben. Theophilus. Ihr wisst schon, was es heißt. So viel Griechisch könnt ihr schon, ne? Theos, Gott. Und Philos, Phileo, ist Liebe. Ein griechisches Wort für Liebe, für Freundschaftsliebe, für Bruderliebe. Also Theophilus ist der Freund Gottes. Jemand, der Gott lieb hat. Er schreibt an den vortrefflichsten Theophilus. War eine sehr respektvolle Anrede, mit der man normalerweise vornehme Menschen angeredet hat damals. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, als der Paulus die Könige anredet. Wahrscheinlich war Theophilus ein höherer römischer Beamter, irgendein höheres Tier. Ich finde es interessant, dass als Paulus die Apostelgeschichte schreibt, später, dass er den Titel weglässt, als er den Theophilus angeredet hat. Vielleicht hat Theophilus sich bekehrt und ist ein Bruder geworden von ihm, und sodass er diese Förmlichkeiten weggelassen hat. Vielleicht war Theophilus aber auch nur ein Pseudonym für eine bestimmte andere Person oder vielleicht sogar eine Gruppe von Menschen. Einfach Menschen, die Gott lieb haben. Und Lukas hat so ein Pseudonym, Freund Gottes oder jemand, der Gott lieb hat, verwendet, um vielleicht die konkrete Person oder den konkreten Personenkreis vor Verfolgung zu schützen. Wer weiß. Aber ich mag den Gedanken. Theophilus, hast du Gott lieb? Bist du ein Theophilus, bist du ein Freund Gottes, dann ist das Evangelium von Lukas an dich geschrieben. Und das ist mein Gebet. Dass diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ihn finden, während wir das Evangelium studieren. Und dass wir alle uns mehr in Jesus verlieben, in ihn, den Perfekten, den Gott, Menschen, während wir sein Leben betrachten. Das ist mein Gebet für das nächste Jahr oder wie lange wir hier im Lukas-Evangelium verbringen werden. Lass uns beten. Lieber Vater, Wir danken dir für dein Wort. Und ich bin begeistert, dass wir wieder ein Evangelium studieren dürfen. Wirklich wieder Jesus pur betrachten dürfen, sein Leben. Das, was er getan hat, das wie er gelebt hat. Und es ist so cool zu wissen, dass er der perfekte Mensch ist. Und dieses Vorbild zu haben und die Verheißung, dass wir auch so leben können, wie er gelebt hat. In Gemeinschaft mit dir. Gott, dass wir nicht nur irgendwie leere Glühbirnen sein müssen, die irgendwie dahin vegetieren, sondern wirklich Glühbirnen, die in Verbindung mit dir sind. Und die wirklich leuchten, die wirklich den Zweck ihrer Bestimmung erfüllen können. Und das ist so cool. Das ist so wunderbar. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns wirklich ewiges Leben zu geben. Diese ewige Lebensqualität. Nicht erst im Himmel in der Ewigkeit, sondern hier jetzt in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du uns das lehrst, immer mehr mit dir zu leben, Gemeinschaft mit dir zu genießen und es einfach auszuleben, was du in uns wirkst. Dein Leben durch uns zu leben. Das ist so cool. Und darum bitte ich dich, Herr, begleite uns, segne uns, zieh uns nahe zu dir, halt uns nahe bei dir, wenn wir jetzt durch diese nächste Woche gehen. Darum bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen.